Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Eros und Thanatos werden in Kürze gleich sie hier manifestieren. Leider nur in Form von Daniel Breuer und Nathan Roderick. Stefanie Schlemich liegt grippekrank in Berlin und kann leider nicht an der Messe da sein, folglich auch nicht zur Lesung. Deswegen haben wir uns entschlossen, Daniel wird ein paar Passagen mehr lesen aus seinem Roman Nathan Roderick, kurz zum Autor. Daniel wurde in Teheran geboren, ist als Deutsch-Chilene in Santiago de Chile, in Istanbul, in Brüssel aufgewachsen und kam zum Studium nach Berlin. Er studierte Islamwissenschaft, Iranistik und Philosophie und arbeitete danach in verschiedenen Jobs als Pizzabäcker, Zahnkurier, Reiseleiter. Zahnkurier wird jetzt dann vielleicht wichtig. Und finanzierte sich dadurch seine Reisen und vor allen Dingen sein Schreiben. Das wäre es zu Daniel Breuer. Es bleibt nur zu sagen, viel Vergnügen bei der Lesung und Applaus für Daniel Breuer.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einführung. Mein Name ist Daniel Breuer. Das ist mein Roman, Nathan Road Records. In diesem Roman geht es zunächst einmal um ein Unglück. Mitte der 80er Jahre macht ein depressiver Lastwagenfahrer in einem Hotelzimmer in Hongkong mit einer Frau, die er erst wenige Tage kennt, so was wie eine Wilhelm Tell-Nummer, bei der sie versehentlich aus dem Fenster stürzt und 15 Stockwerke tief in den Tod fällt. Das ist ein Handlungsstrang. Dann gibt es einen zweiten, und in dem geht es um Zahnärzte, die Straßenhunden Goldzähne machen. Diese Zahnärzte werden entführt und auf einem Bauernhof bei Triest festgehalten. Und das ist der Ort, wo sich diese zwei Handlungsstränge kreuzen. Ich bin depressiven Lastwagenfahrer. Ich auf einem Beifahrersitz. Das pressende Blau über den Knien, darüber gleichmäßige Ellbogenhitze oder die Ebene vor mir. Verschluckt und beschleunigt vom Grau der Armatur. Ein Lastwagen fließend über Asphalt durch eine Gegend ohne Übergänge, vorbei an Plastiktüten in trockenen Sträuchern verhangen, wir oder die einzigen Farben in einer sonst ununterbrochenen Fläche aus Entfernung. Der Teer, der diese Fläche in zwei ungleichmäßige Teile, ich möglicherweise auf der größeren Seite, ich möglicherweise auf einem Beifahrersitz, mein Vorwärtskommen in den Händen eines anderen, ein gelenktes Leben mit Armlehne und 6-Wege-Sitzverstellung. So ist es also. Ein Voraussehen unter dem Sonnenschutz, ein verwegenes Teilhaben ohne Tat. Ich kann mich nicht erinnern, eingestiegen zu sein. Neben mir der ehemalige Held einer Schweizer Umzugsfirma. Sein Name ist Alfons. Alfons Georges Hirt. Er hat Depressionen. Er fährt Lastwagen, das macht es erträglich. Alfons hat ein Problem, die Gravitation. Mitte der 80er Jahre machte er mit der ersten Frau, die ihn bis dahin begeistert hatte, in einem Hotelzimmer in den Chungking Mansions in Hongkong eine Art Wilhelm Tell-Nummer, bei der sie aus dem Fenster springt und 15 Stockwerke tief in seine Erinnerung rast. Alles andere Spekulation. Gravitation ist Zuneigung. Manchmal kann Alfons kaum die Füße heben. Es ist die Erde. Sie liebt Alfons. Die Erde ist an allem schuld. Zuneigung ist Gravitation, es heißt, der Mann schützt die Frau vor der Welt. Sie schütze ihn vor sich selbst. Wovor kann die Erde Alfons schützen? Er fährt Lastwagen, das macht es erträglich. Alfons hat keine großspurigen Ideen, vielleicht hätte er gerne welche, aber sie ziehen ihn runter. Selbstverwirklichung zum Beispiel, keine Lust. Er sieht, wie es die anderen machen, er fragt, und dann? Er versteht's nicht. Wovon Alfons was versteht, wovon er wirklich was versteht, Klaviere. Nicht Musik, Klaviere. Musik muss sein, aber sie begeistert ihn nicht. Ohne Musik würde er nicht Lastwagen fahren, das erkennt er schon an, aber selber hören oder womöglich noch machen, nö. Georges Hirt, so steht es in seinem Reisepass, hat alle Klaviere dieser Welt getragen. Yamaha, Steinway, Bösendorfer, Fazioli, Bechstein, rauf und runter. Das volle Programm einer Schweizer Spedition, die sich auf schwere Instrumente spezialisiert, und er von Anfang an dabei. über 15 Jahre. Was er nicht mag, Dänemark. Ihn stört die Leichtigkeit. Ein Klavier zu tragen, nicht weil man geliebt werden möchte, ein Klavier zu tragen, um zu wissen, dabei zu wissen, unter der Last, was Liebe ist. Zuneigung ist Gravitation. Alfons hat sich das Schweben abgewöhnt, weil es ihm so schwer fiel. An einer unüberwindbaren Stelle seines Lebens, in seinem Fall kurz vor dem Rückflug in ein vollstrecktes Leben, hörte er damit auf. Hongkong 1985. Er hatte diesen Auftrag eine Woche zuvor erledigt. Danach die Ereignisse, die ihn von da an verfolgen sollten. Auf der Flughafentoilette des Kai Tak Airports hat er außerdem begriffen, mit weit aufgerissenen und unerträglich strapazierten Augen begriffen, dass diese Depressionen, alle Depressionen womöglich, nur eine lethargische Form von Hysterie waren. Eine gegen sich gekehrte, übersentimentale Trübung. Eine Ausdruckslosigkeit, aber letztendlich doch nur eine Art inwendige Hysterie. Eine Hyperbel ohne Sprache. Oh Gott, denkt er, und man kann ja nicht die ganze Zeit rumschreien, noch bevor seine hochgerissenen Augenbrauen wieder herabgesackt waren. Alfons hatte es begriffen und hysterisch war ihm einfach zu peinlich. Zu peinlich. Mit den gleichen strapazierten Augen, die nur er ansehen konnte, hatte er aufgehört. Auf einer Flughafentoilette im Spiegel, den er mit seiner Schweinshand eben nicht zerschlagen hatte, wie sie es in schlechten Filmen normalerweise tun, sondern festgehalten. Und er hatte gesehen, was sie sahen. Er hatte weggesehen. Keine 10 Tage später fing es mit diesen unerträglichen Wundern an. Gotteswunder, so nannte er sie, auch wenn er gar nicht unbedingt an Gott glaubte, die in Gestalt einer Horde losgelassener Hunde ihn zu verfolgen begannen. Er hat einen Auftrag eine Woche zuvor erledigt. Er hatte selber beschlossen, diese Tage dran zu hängen, und er hatte die Umbuchung und die übrigen Hotelkosten übernommen. Er fuhr zum Flughafen mit weiteren 2 Tagen Verspätung, aber der Fall war abgeschlossen, man hat es ihm gesagt. Man hatte ihn gewissermaßen entlassen und ihm gesagt, dass er nach Hause fahren soll. Er nahm sein Gepäck, eine gelbe Tasche aus wasserdichter Plane, die kurzen, gepolsterten Schlaufen, die er über die Schulter legte, und ging zum Auto, das ihn direkt zum Flughafen bringen würde. In seinem Gepäck ein grelles, unerklärliches Paar Frauenschuhe aus der Sammlung Imelda Marcos. Die Polizisten und auch die Mitarbeiter der Schweizer Botschaft hatten sich darüber gewundert. Blaue Pumps mit einem gestickten Muster aus Anemonen und persischen Pfauen, kaum getragen. Er hatte ihnen nicht erzählt, dass er sie einem Hotelangestellten aus dem Peninsula abgekauft hatte. Auch nicht, dass dieser wiederum, er hatte es mehrfach bei seinen Vorfahren geschworen, nachdem die Diktatorengattin abgereist war, sie unter dem Bett in ihrem Zimmer gefunden hatte. Er hatte ihr vor wenigen Tagen diese Schuhe gezeigt. Er wollte sie ihr schenken, sie hatte sie gleich angezogen und war damit so übertrieben durch das Zimmer stolziert. Diese etwas zu großen Schuhe der alten Schönheitskönigin, Größe 39,5 und ihre kleinen, aber verhältnismäßig breiten Füße darin, wie sie nach vorne rutschten und mit der Ferse hinten nicht mehr rankamen. Eine limitierte Auflage von Salvatore Ferragamo, das hat ihm der Hotelangestellte außerdem versichert. Sie fand sie hässlich. Sie wollte sie nicht haben, auch wenn sie ihr nicht gepasst hatten. Er brachte es nicht übers Herz, sie nach allem, was in den letzten 9 Tagen passiert war, auch noch zurückzulassen. Man hat über ihn gewundert. Möglicherweise zu Recht gewundert, man hielt ihn für einen Spinner. Nicht gefährlich, aber doch so, dass man sicher gehen wollte, ob er auch tatsächlich ins Flugzeug steigt. Aus diesem Grund begleiteten ihn die 2 Typen von der Botschaft, die während der Fahrt entweder aus dem Fenster sahen oder sich über das kommende Pferderennen im Happy Valley unterhielten. Sie behandelten ihn wie einen verirrten Vogel. Ein Blaukehlchen vielleicht. Er hatte sie auf den Wäscheleinen vor den Fenstern beobachtet, als er die 15 Stockwerke hinuntergesehen hatte. Ein traumatisiertes Vögelchen, das von selber so nicht wieder rausfinden würde. Sie fuhren ihn zum Flughafen und weil noch Zeit blieb, bevor der Check-in aufmachen sollte, setzten sie sich nochmal hin und tranken etwas, Eistee oder sowas. Die beiden Botschaftsangestellten rauchten. Sie boten ihm auch eine an. Er wollte nicht, er wollte lieber ins Bad sich die Zähne putzen, es war schon eine Weile her. Er geht also los, Seine Tasche hat er für die beiden sichtbar liegen gelassen. Er steht eine Weile vor dem Spiegel. Das Wasser geht immer wieder aus. Er hält die Hände drunter. Er will sich das Gesicht waschen. Er kommt mit dem Kopf näher ran und dann passiert es, dass er nicht nur diese Stelle sieht, so wie sie möglicherweise ausgesehen hatte, sondern mit der Hand, nass wie sie war, gewissermaßen diese Stelle packt. Die Sendung ist ein Mädchen, das Bälle fängt, wenn man sie nur endgültig zu werfen wüsste. Alfons wirft einen solchen Ball und sie, das Mädchen mit den breiten Füßen, springt hinterher und holt ihn zurück. Einmal fängt sie ihn aus der Luft heraus. Sie freuen sich gemeinsam über dieses Spiel, das von außen seltsam wirkt. Sie holt diesen Ball, ein buntes Hacky-Sack, und so oft er es wirft, springt sie hinterher und bringt es zurück. Eines Tages, er hatte ihr beim Duschen zugesehen, springt sie zu weit. Die bienenwabenartigen Stockwerke eines verkehrten Willens hinab und hinter ihr, gottesbissige Hunde, eine Meute aus mehreren hundert, sie stürzen sich im entscheidenden Moment nicht auf sie, nein, auf diesen gehäkelten Ball, der doch nur ihnen beiden gehören sollte. Bis dahin. Bis die Meute sich darauf stürzt. Rauschhaft, anstatt ihr erschrockenes Augenweiß aus der vorbeirasenden Luft zurück in das Hotelzimmer zu holen und Alfons Georges Hirt, der diesen Ball danach nie wieder sehen will. Das Bellen, das ihm in dem Moment wie das Schlagen einer Brandung gegen sein Trommelfell vorgekommen war. Die scheiß Viecher, seitdem hinter ihm her und wie sie ihm den Ball zurückbringen wollen, diesen Ball, den er nicht mehr sehen kann. Sie hatte seine Sonnenbrille aufgesetzt, weil das Licht so aggressiv ins Zimmer hineinragte. Er hatte gesehen, wie sie darauf wartete, dass er ihn werfen würde, und er hatte kurz vorher noch an etwas völlig Nebensächliches gedacht. Er konnte es sich selber nicht erklären, wie dieser Gedanke zustande gekommen war, woher ihn erreichte, dieser Gedanke an Schaschliksoße oder sonst was Lächerliches. Mit einmal war er da, und aus dieser Ablenkung heraus, er sah, wie das Blinzeln der Sonne ihr Sterben gewissermaßen vorwegnahm, warf er ihn. Der Ball flog. Er flog eine so seltsame Richtung. Unmöglich, sie zu Ende zu denken. Fast eine geheime Linie entlang, die jemand ins Unsichtbare hineingeritzt hatte. Eine ganz und gar unnatürliche Kurve. Eine bösartige, bereits vorhandene Bahn entlang, und noch bevor dieser kleine gehäkelte Ball seine für immer blinden Finger verlassen hatte, sah er, welche Ereignisse jetzt nicht mehr aufzuhalten sein würden. Er sah sie gewissermaßen aus seinem ganzen Leben herauswachsen, unnachgiebig, frühzeitig, herausbrechend, wie Bürgerkriege aus der Kindheit eines Despoten, wie Regen aus Sonne, wie eine Symphonie, die das vollendete Genie verlässt, weil es verlassen werden muss und um sich hinzugeben der Welt. Auf die Wirklichkeit zu prallen, auf Asphalt, den indischen Uhrenpromoter um wenige Zentimeter zu verfehlen, Tumult auf 136 Sprachen, die vielen Fotos der Herumstehenden auszulösen, die Sperrung einer Seitenstraße der Nathan Road, das Gaffen und Freunde herbeirufen, die Presse, Polizei, Botschaftsmitarbeiter. In den Zeitungen liest man später vom Wilhelm Tell des Ostens und erklärt darin den ahnungslosen Expats und Hongkong-Chinesen, ausgehend von William Burroughs eigenwilliger Biografie, was es mit diesem Phänomen auf sich hat und warum es gewisse Parallelen zu diesem aufsehenerregenden Fall gäbe. Das ist die eine Version. Die zweite Version ist, dass sie eines Morgens einfach das Hotelzimmer verlässt. Alfonso Brigadio, der philippinische Hotelbesitzer, konnte es später bezeugen, er war ihr selber noch im Flur begegnet und hatte sich darüber geärgert, dass sie da lang ging mit ihren arroganten Pumps, obgleich gerade gewischt worden war. Sie hatte die Tür hinter sich zugezogen und überhaupt war sie so unbeteiligt und unhöflich an ihm vorübergegangen, dass er sich für einen Moment gefragt hatte, ob sie ihn eigentlich gesehen haben konnte, oder ob sie schlichtweg schlecht erzogen war. Die Videoaufzeichnungen des Gebäudes zeigten deutlich, wie sie gegen 10.30 Uhr in den Fahrstuhl stieg, mit fünf anderen und zwischen einigen Koffern dichtgedrängt herunterfuhr und noch bevor sie das Gebäude verließ, eine Sonnenbrille aufsetzte und an den Money Changern und Western Union vorbei auf die Straße trat, über die Ampel auf die andere Straßenseite und in der Menschenmenge verschwand. hier zu dem Bauernhof, 30 Jahre später. Und an dieser Stelle muss gesagt werden, dass es in diesem Roman immer wieder auch um Transkulturalität geht. Das heißt, dass alle Protagonisten, die hier vorkommen, entweder an einem Ort befinden oder aufgewachsen sind, dem sie sich nicht zugehörig fühlen. Beispielsweise Nicolai Orvietoli, einer der zwei Entführer, aufgewachsen in Buenos Aires, in Argentinien, aber Sohn einer Italienerin und eines Chinesen. Und er schafft es eigentlich nie, sich dieser südamerikanischen Wirklichkeit anzunähern, was dann irgendwann auch dazu führt, dass er beschließt, nach Europa zu gehen. Und das ist dann auch der Ort, wo er sich 30 Jahre später selber als Entführer wiederfindet. Und wir ein. Marco Caruso war der erste Zahnarzt, den sie für das unfassbar Schöne, das ihnen vorschwebte, mit ins Boot geholt hatten. Er hatte sich auch seltsam kooperativ gezeigt, fast so, als wenn er geradezu darauf gewartet hätte, endlich entführt zu werden und ihm lediglich der späte Zeitpunkt zuwider war. Er nahm die Aufforderung, mitzukommen, sehr gefasst entgegen, fragte, ob es länger dauern oder ob er was zum Anziehen brauchen würde. Er ging in sein Schlafzimmer, holte seine Reisetasche aus dem Schrank neben dem Badezimmer und begann zu packen. Dann ins Bad, die Rasiersachen, die Nagelschere, Dior Eau Sauvage Extreme, den Bademantel, die Kieselerde für das weniger werdende Haar. Er hatte zu Ende gepackt und war fertig, bereit mitzukommen und sich entschlossen, hinten in das Entführerauto zu setzen. Mein Name ist im Übrigen Marco Caruso. Ich bin Zahnarzt und habe viele Freunde in dieser Stadt. Ich möchte damit sagen, ich könnte gewissermaßen was für Sie tun. Das wissen wir, Signor Caruso. Darum haben wir Sie auch ausgesucht. Sie sind außerdem Zahntechniker, nicht wahr? Sie fahren nach Osten. Aus der Stadt raus, Richtung Grenze, erst über Basovica, dann runter, weiter die Strada Provinciale 14 Richtung Nationalpark. Sie kommen zu dem Hof, eine ehemalige Hühnerfarm mit drei Scheunen und dem alten Steinhaus, in dem sie wohnen werden. Marco Caruso darf sich als erster ein Zimmer aussuchen. Er nimmt das kleine oben rechts neben dem Bad, die Holztreppe, die so filmisch knarzt, als er die Stufen hochgeht. Er legt sein Gepäck auf dem Sofa gegenüber vom Bett ab und öffnet erstmal eins der Fenster. Die vielen Toten fliegen auf der Fensterbank hinter der Gardine, von der Sonne violett und hart gemacht. Er fegt sie mit der Hand zusammen, macht ein Häufchen daraus. Er sieht aus dem Fenster auf den Weiher mit dem Karpfen und atmet diese wunderbare Luft, die jetzt nach Monaten zum ersten Mal in dieses Zimmer strömt. Rechts von ihm, über dem Bett, hängt ein gehäkeltes Bild. Eine undeutliche Jagdszene mit Badenixen oder sowas, eingerahmt in Aluminium, eine seltsame Darstellung, findet er. Auf dem Nachttisch ein Aschenbecher von Marlboro, daneben die Nachttischlampe mit einem angesenkten Lampenschirm, der irgendwie nach Schweiß riecht. Er nimmt den Aschenbecher, er ist aus schwarzem Glas, er geht zum Fenster zurück, hält ihn unter die Fensterbank und schiebt das Häufchen Fliegen vorsichtig mit dem Handbein hinein. Unten in der Küche währenddessen Amadeus Rolf und Nicolai Orvietoli, das sind die zwei Entführer, die die Sachen auspacken, die sie zwei Stunden vor der Entführung noch im Supermarkt besorgt hatten. Essen für die nächsten Tage, Spülmittel, Shampoo, solche Sachen. Den ersten Abend sitzen sie zusammen und lernen sich in einem zuvorkommenden, aber wackeligen Rahmen kennen. Marco Caruso kann seine Ängste oder Vorbehalte abbauen. Sie besprechen die Lage, seine Lage und auch die gemeinsame. Marco Caruso erfährt, worum es geht, und auch er hat schließlich einige Ideen, wie sich das Schöne realisieren ließe. Sie essen Kastanien-Tagliatelle mit Wildpilzen, ein Rezept aus der Gegend um Duino, das Amadeus Rolf mit etwas Schnittlauch und rotem Pfeffer aus Campo serviert. Im Hintergrund laufen alte Hector Lavoe-Platten, ein Liebling von Nicolai Orvietoli, den er auf dem iPod hat und über die Klinke ans Küchenradio angeschlossen, und so vergeht der erste Abend schneller und unproblematischer, als sie alle erwartet hätten. Am darauffolgenden Tag kommt Walter Montgomery. Ihm mussten sie die Waffe vors Gesicht halten, um ihn zu überzeugen, mitzukommen. Danach aber ist er unauffällig. Er nimmt sich eins der beiden Betten oben im Anbau. So etwas wie ein zweistöckiges Atelier, das man aus der Küche raus und durch den Wintergarten erreicht. Ein 2x40 Quadratmeter großer Raum mit Fensterfront, in dem es seltsam riecht, irgendwie süßlich und der höchstens erst vor 20 oder 30 Jahren gebaut worden sein konnte. Davor, in diesem Wintergarten, auch die provisorische Werkstatt, in der die Goldzähne der Hunde gemacht werden. Ein Bad im Erdgeschoss, auch eine Kochnische mit eigenem Kühlschrank und einigen Ratternmöbeln, ganz hinten ein kaputtes Klavier. Pablo Arango zieht es am nächsten Tag vor, in der Nähe seines Freundes Walter Montgomery zu bleiben und verzichtet darum auf ein eigenes Zimmer, was diesen wiederum stört, aber er sagt nichts. Er ist noch unschlüssig. Er weiß nicht, was er von all dem halten soll. Er ist vorsichtig, trotz seiner sonst so optimistischen Art. Pablo Arango hingegen ist offensichtlich misstrauisch, fast demonstrativ. Er sucht einen Verbündeten, er hält in dieser Abgeschiedenheit in den ersten Nächten wirklich alles für möglich. Er will auf keinen Fall alleine sein. Später kommt Isabel Brigadio hinzu. Sie nimmt sich das Zimmer gegenüber von Marco Caruso. Sie teilen sich das Bad und das Knirschen der alten Bauerntreppe. Marco Caruso arbeitet Tag und Nacht an den Kronen. Er hat schon vor mehreren Jahren seine Praxis verkauft, aber er weiß noch genau, was er tut. Er ist etwas beleidigt, denn zur Arbeit eines Zahntechnikers degradiert zu werden, während die anderen drei, die eigentlich anspruchsvolle Arbeit tun, damit kommt er nicht klar. Er sei aber nun mal der Einzige, der diese verfluchte Zahntechniker-Ausbildung hinter sich habe. Nikolai verliert langsam die Geduld, egal wie lange das her ist. Sie haben in den ersten Tagen, nachdem sie sich eingerichtet und die Aufgaben verteilt hatten, immer wieder darüber diskutiert. Zum Schluss einigen sie sich darauf, dass er, Nikolai Orvietoli und noch ein zweiter gewissermaßen seine Lehrlinge werden sollen. Anders ließe sich die Aufgabe gar nicht bewältigen. Zu viele Hunde. Daran sind sie sich einig. Marco Caruso bringt Nikolai also das Zähneherstellen bei. Den langen, beschwerlichen Weg vom Abdruck zur Modellierung in Gips zum Guss erinnert sich noch genau, wie das geht. Später die Feinheiten, der letzte Schliff und so weiter. Eingesetzt werden sie unmittelbar danach vom diensthabenden Arzt nebenan in der Küche. Sie arbeiten wie am Fließband. Sie haben sich einiges zugemutet. Zwei Leute machen immer gleichzeitig Pause. Ungefähr 6 Stunden, die anderen teilen sich auf. Immer einer mit einem Assistenten an seiner Seite. Zigarettenpausen, abwechselnd in der Werkstatt oder direkt bei dem Hunden, so war es ursprünglich angedacht. Für die meisten eine ganz neue Erfahrung. Insbesondere Nikolai Orvietoli, dem manchmal bewusst wird, dass sich hier vor seinen Augen möglicherweise ein Motiv zu verwirklichen beginnt, das sich ihm als Jugendlicher auf den Flohmärkten San Telmos bereits angeboten hatte. Kurz nach Ankunft in Europa. Nikolai Orvietoli hatte noch gar keine genaue Vorstellung davon, wie dieses Motiv sich in dem gelobten Land seiner Mutter auswirken sollte, arbeitet er einige Zeit als Kellner, was in einer Katastrophe endet. Er tut es, um in der Sprache sicherer zu werden, wie er sagt, und weil es sich ihm angeboten hatte. Geld hat er genug. Man könnte sogar sagen, er ist märchenhaft reich, auch wenn niemand so recht weiß, auch seine Familie nicht, wie viel Abuelo Lee ihm damals eigentlich genau vermacht hatte. Er arbeitet in diesem Restaurant und er tut es ohne Begabung und ohne jeden Anspruch. Ohne Anteilnahme, ohne Freude, ohne Grauen, ganz ohne Ehrgeiz. Er macht es einfach. Diese Frage stellt sich ihm überhaupt nicht. Es ist nämlich so, dass alles, was man macht, weil irgendeiner es nun mal machen muss, sofern man es ernst damit meint, in seiner Psychologie ein außergewöhnliches Verhängnis bedeutet. Eine große Aggression gegen die eigene Geburt. Machen sollte man nur, was außer einem selber niemand anderes machen muss. So in etwa hat es ihm sein Großvater ins Spanische übersetzt und er hatte von Anfang an gespürt, in einer anderen Sprache als dieser hier gespürt, was er ihm damit unbedingt sagen wollte. Die in ihm akkumulierte Psychologie mehrerer Auswandererlinien und ihre verschiedenen Generationen, die sich mit jedem Land gegen die kulturellen Lasten ihrer Heimatländer behauptet, und trotzdem gegen die Wertvorstellung der immer neuen Heimaten aufgelehnt hatten. Seine Choreografie aus dieser extremen Tradition heraus. Sein isolierter Gesang gegen ein dumpfes Heimatgefühl, das ihn über den Pazifik und vor das Bild Diana und Akteon von Lukas Cranach dem Älteren geführt hatte. ein Kunstdruck von einem der Flohmärkte in San Telmo, der gerahmt und fremd in seinem Arbeitszimmer hing und den er ihm, seinem geliebten Enkel, immer wieder neu erklärte. Mit der unverbrauchten Geduld eines Großvaters und wie er jedes Mal Ungeheuerliches erfand, während er mit dem Finger über die lebende Oberfläche strich. Die unverhoffte Vision, die Nicolai Rietoli überkam, als er mit 11 Jahren beobachtete, wie Akteon grausam in einen Hirschen verwandelt wurde, nachdem er Diana beim Baden beobachtet hatte und wie seine bläulichen Jagdhunde sich auf ihn stürzten. Diese kindlichen Wesen mit den orangenen Haaren, die sich hinter Diana aus dem Bad erhoben, ihre Bäuche und die Halsketten aus rotem Jaspis, dann diese Pistole 20 Jahre später in seiner erwachsenen Hand und auf einem völlig anderen Kontinent, davor die entführten Zahnärzte, ohne die sich seine Biografie nicht mit dieser Vision vereinigen ließe. Der ganze Aufwand für ein Ereignis, das sich bestenfalls selber Rechenschaft abgeben und möglicherweise genügen würde, nicht mehr, aber vor allem nicht weniger, sollten sie es schaffen, diese verbliebenen Tage hoffentlich ohne größere Katastrophe rumzukriegen. Dankeschön.
Herr Daniel Breuer, der Autor wird jetzt hinter dieser Wand am Signiertisch anzutreffen sein und genau vis-à-vis dieser Wand oder dieses Tisches ist dann auch unser Messestand, falls Sie sich das andere Programm ansehen wollen. Vielen Dank fürs Kommen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.